Ja, sehr schön, mal wieder hier zu sein. Erstmal danke für die Einladenden, dass Sie mich hier eingeladen. Danke für Sie und euch, dass Sie hier sind und an einem großen Thema, schwierigen Thema mitwirken. Ich möchte mit einer persönlichen Bemerkung beginnen. In der Tat, ich bin vor einem Dreivierteljahr aus dem Dienst ausgeschieden und war aber sehr oft hier. In diesem Raum habe ich auch meine Abschiedsvorlesung gehalten und habe auch sogar mal ein Gedicht über diesen Raum geschrieben. Und warum erwähne ich das? Deswegen, weil die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, immer auch das Verhältnis ist von Analogität, also von analoger Welt, von realer Lebenserfahrung, die wir machen, an konkreten Orten, an bestimmten Orten, mit bestimmten Menschen. Und der Frage, wie wir diese dann weiter verarbeiten. Und das Vertrackte ist, das auf ich nicht eingehen kann, weil es wirklich kompliziert ist, ist die Frage, ist denn die digitale Welt selbst ein Erfahrungsraum? Und für nicht wenige, die Kollegen, die jetzt hier nicht hier sind gerade, die zum Beispiel Gaming lehren, Medienpädagogik lehren, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, für die ist die digitale Welt selbst ein Erfahrungsraum. Und wie man das kombinieren kann dann mit den Fragen, das ist nochmal ein ganz offenes Thema, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich begnüge mich jetzt also jetzt hier mit meiner einfachen Perspektive, die mir auch vorgegeben worden ist, sozial, oder ist mir das eigentlich vorgegeben worden? Ich bin gar nicht sicher. Habe ich mir das selber vorgegeben? Das ist schon eine Weile her, dass ich mir das vorgegeben habe. Nämlich, als ihr euren Call gemacht habt für diesen sozialen Fortschritt, habe ich mir gedacht, da kann man irgendwas Positives aus dem Ganzen ziehen. Das ist ja gerade auch zu dem Vortrag des Kollegen, der gerade eben hier aus Kassel gesprochen hat. Das war ja so ein bisschen defätistisch, war schon ein bisschen deprimierend. Ja, und so ist ja ein bisschen die Grundstimmung bei vielen Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit sowieso, aber auch in der Sozialpolitik. Muss das denn sein mit der Digitalisierung? Haben wir nicht schon genügend Stress mit der Verwaltung? Also die Frage ist, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Die Frage, die mich gestellt hat, gibt es eigentlich bestimmte Reformmaßnahmen, die durch Digitalisierung vielleicht verbessert werden? Geht da vielleicht irgendetwas? Und dazu möchte ich jetzt versuchen, in möglichst verständlichen, einfachen Worten etwas zu besprechen, was ich schon auf ein paar mehr Seiten ausformuliert habe. Und ich versuche es jetzt trotzdem verständlich zu machen, auch für mich selber, weil die Frage war eben, wie verändert Digitalisierung die politischen Möglichkeitsräume sozialstaatlicher Reformen? Dazu sind vier Faktoren wichtig. Erstens das Problem, dass es mehr ist als eine Verwaltungsmodernisierung. Aber was genau, das werden wir diskutieren. Zweitens der institutionelle Wandel, also inwieweit, das werde ich auch an einem Beispiel dann diskutieren, inwieweit ist Digitalisierung auf institutionellen Wandel angewiesen oder ermöglicht sie auch ein Coping mit vorhandenen, teilweise disparaten, fragmentierten Institutionen? Welche Rolle spielen soziale Rechte? Das glaube ich, ist ganz evident. Das haben wir gerade schon im vorigen Vortrag gesehen. Digitalisierung und soziale Rechte sind verhängnisvoll. Und inwieweit ganz allgemein gesehen ist es ein Beitrag zum sozialen Fortschritt. Also das Fortschrittsparadigma ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Sache. Du hast Felix Weghardt in seinen Eingangsworten Modernisierungstheorie ein bisschen ambivalent präsentiert, so ein bisschen positiv, aber auch ein bisschen, ist ein weites Thema, Modernisierungstheorie. Wir haben selber heute Morgen, das kann ich jetzt hier mal verraten, wir haben einen Podcast gemacht zu dem Thema hier. Der Podcast hat das schöne Thema Fortschritt, also das Überthema. Und ich finde in der Tat, die Frage ist schon machen wir irgendwas besser? Also mit unter Fortschritt respektive verstehe ich erstmal, dass irgendwas besser ist als vorher. Sonst bräuchte es ja keinen Rückschritt. Na, also ich habe jetzt mal ganz schlicht gesprochen, mal ohne große Sprachtheorie. Also Fortschritt. Digitalisierung verändert eben nicht nur Verfahren, sondern die institutionellen Grundlagen sozialstaatlichen Handels. Auf die werden wir gleich nochmal kommen. Ein paar davon sind den Beteiligten hier ja auch evident. Ich habe jetzt hier mal ein paar Motive oder ein paar Momente zusammengetragen. Ich muss gleich mal das schnell deutlich machen. Was ich jetzt präsentiere, sind teils meine Überlegungen, teils Überlegungen, die ich mit Tanja Kleng gemeinsam geführt habe. Es wird auch ein gemeinsamer Beitrag sein für den sozialen Fortschritt. Aber ich übernehme natürlich die Verantwortung für alles, was falsch ist. Du bist ja eher sozusagen Gesandter, sodass ich hier da auf jeden Fall dann Fehler mir selber zurechnen lasse. Also die Frage ist, wie kann man das überhaupt, kann man sowas wie eine politische Ökonomie digitaler Infrastrukturen formulieren? Und das sind zwei Faktoren von Bedeutung. Der eine Faktor ist die Frage des Zugangs zur digitalen Welt. Und der zweite ist die Frage der Infrastruktur, also wem gehört eigentlich alles? Und die beiden Faktoren will ich einmal unterscheiden. Beim Zugang kann man restriktive und also ein Spektrum von restriktiven zu emanzipatorischen Zugängen unterscheiden. Bei Infrastrukturen ein Zugang vom proprietären, also von auf Besitztum, Privateigentum basierenden Infrastrukturen und gemeinwohlorientierten. Und beide Dimensionen werde ich gleich dann in der nächsten Formel nochmals, nächsten Folie zeigen, lassen sich auch wechselseitig kombinieren. Da kommen wir dann zu verschiedenen Modellen. Die werde ich gleich in der nächsten Folie zeigen. Erstmal mal ein bisschen verstehen, was heißt es eigentlich überhaupt, restriktiv und proprietärer Pol bei den beiden Dimensionen. Das eine ist, man muss sich mal vorstellen, beim Zugang heißt es, dass es geschlossene Systeme sind. Das heißt restriktiv, dass sie geringe Transparenz aufweisen, dass sie mit hoher Kontrolle verbunden sind. Beispiele dafür sind, dass du bis zu bestimmten Zeiten nur reinkommst, dass bestimmte Leute den Zugang nicht haben, dass du an bestimmte Technik gebunden bist. Also restriktive Zugänge. Dann hast du die Frage Handlungsspielräume. Ist auch ein wichtiger Faktor dabei, in einer restriktiven Perspektive ersetzt Automatisierung Entscheidungsspielräume. Und gibt es auch geringe Rückkopplungen zwischen System und Mensch, also dass du gar nicht genau weißt, was da eigentlich stattfindet. Dann die Governance-Prozesse, private Trägerschaft, Monetarisierung, Daten als Besitztum, als Asset. Auch ein sehr wichtiger Faktor. Wir haben es am Beispiel der EPA, der elektronischen Patientenakte, ist die Frage, wem gehören eigentlich die Gesundheitsdaten? Wem gehören überhaupt Daten? Das ist ja keine, die kannst du natürlich versuchen zu monetarisieren, die kannst du auch zu monopolisieren versuchen. Dann der letzte Punkt, Transformationslogik. Die Orientierung ist in der Regel sehr schnell, sehr kurzfristig und Lock-in-Effekte, also bestimmte Entwicklungen sind auch sozusagen nicht auf Offenheit, auf Dynamik ausgerichtet. Und der andere Pol wäre, eben in Bezug auf Zugänge, Open Data, Open Source, Co-Design, erklärbare Algorithmen, also Nachvollziehbarkeit der Prozesse, bei den Handlungsspielräumen Unterstützung, das hat Substitution, Human in the Loop, so ein Begriff aus der Digitalisierungswelt, dass der Mensch selber Mitproduzent dieser algorithmischen und Datenerkenntnisse ist ein ganz wichtiger Faktor, der wird gerne übersehen, also eine Koproduktionsperspektive, Unterstützung der Substitution, dann öffentliche, zivilgesellschaftliche Träger, dann auch Datensouveränität, Public Value muss eine Rolle spielen, Also ist jetzt ein bisschen polarisiert natürlich, aber damit man sich mal vor Augen führt, dass da wirklich auch Entscheidungsspielräume und Entscheidungsbedarfe existieren und last but not least langfristige Infrastruktur und Systemstabilität. Das sind sozusagen mal die polarisierenden Ebenen, damit man sich mal vor Augen führt. Natürlich werden Sie sehen, es gibt Mischformen, weil natürlich noch andere Variablen habe ich jetzt nicht drin. Eine wirklich wichtige Variable ist denn die, das wird jeder von Ihnen, jeder von euch wissen, funktioniert das System eigentlich überhaupt? Wir haben einen Teil von öffentlichen Institutionen betriebenen Systemen, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass man wieder gar nicht reinkam oder wieder abstürzte oder 10 verschiedene Passwörter braucht. Oder wer von Ihnen vielleicht von euch schon mal Bund-ID versucht hat, ist, wenn man es mal kapiert hat, ist es nicht schlecht, aber man muss mal reinkommen. Oder Elster, Steuersoftware, ist jetzt ein bisschen besser geworden, am Anfang eine Katastrophe. Das heißt also, die öffentlichen Angebote sind auch nicht gerade nutzerfreundlich. Auch die Deutsche Bahn ist da ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Sachen besser machen kann. Also, worauf ich raus will, ist also, dass man sich es bewusst, aber es gibt da durchaus Entscheidungsspiele, was ist ein politisch gestaltbares Feld. Darauf will ich vor allem hinaus. Wenn man gleich an einigen Beispielen nochmal durchbuchstabiert. Und was machen wir daraus jetzt ein bisschen theoretischer, ein bisschen systematischer, wenn man jetzt diese beiden Variablen unter dem Vor, die ich gerade dargestellt habe, unter den beiden Achsen, so in einem Vierfelderschema systematisiert, was eigentlich nicht meine Haupt Lieblingstheorieperspektive ist, aber mein Doktorvater jüngst verstorben, der macht das immer sehr gerne. Vier-Felder-Schemata haben aber einen didaktischen Nährwert, die machen die Sachen ein bisschen deutlich und ist auch gar nicht so schlecht hier. Da machen wir es jetzt hier auch. Nämlich, wenn wir zum Beispiel eine proprietäre Infrastruktur, also eine privatbesitzorientierte Infrastruktur, emanzipatorisch fassen, das ist ja auch möglich. Dann landen wir bei einem Marktregime, das hat die Kraft auch des liberalen Denkens, das ja Freiheit proklamiert. Und da ist ja was dran. Kommerziell getriebene Nutzerermächtigung ist ja auch was Positives. Ja, die ganze KI-Welt, die wir heute haben, ist ja auch eine aus Marktprozessen generierte Form, die ja auch durchaus zu kreativen Prozessen führt. Also Marktregime, wenn es natürlich dominiert, wir ahnen schon, gefährlich. Die andere Variante wäre eine ganz auf der Ebene, emanzipatorisch, gemeinwohlorientiert, wäre eines, was man als Nachhaltigkeitsregime bezeichnen kann, eher partizipativ, gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Auch das ist eine andere Seite, technisch nicht immer einfach, aber durchaus denkbar. Und auch schon mit praktischen Beispielen. Das Ganze auf der restriktiven Seite haben wir ein Plattformregime, eine profitgetriebene Verhaltenssteuerung, denn diese Marktseite mit dem Proprietären kann ja auch in eine restriktive Version abgleiten und dann dazu führen, dass sozusagen nur Verhaltensformierungen, wenn das auch noch mit politischer Restriktivität einhergeht, schauen wir uns die Social Kontrollsysteme oder Social Credit Systeme in China an, wo du dann zum Beispiel, wenn du unterhalb bestimmter Algorithmen liest, da bin ich mal mit dem, da darfst du noch mit der Straßenbahn fahren, aber nicht mehr mit dem ICE. Das, je nachdem, wie der ICE funktioniert, kann das ein echtes Problem sein. Und das heißt also, du hast eine Kodierung, also restriktiv, wo dann also die technische Restriktivität mit der politischen Restriktivität zusammenfällt. Und es gibt ja auch eine marktbezogene Restriktivität, die eben, das kann man ja gerade an der US-Politik der Gegenwart ganz gut sehen, wo eben eine libertäre Propaganda mit einer restriktiven Politik kombiniert wird, die dann bestimmte Positionen ausschließt, bestimmte Gruppen ausschließt und so weiter. Dann auf die andere Seite wäre ein Regime, was wir im Moment im Heute eigentlich haben. Tanja Klenger hat das als rasenden Stillstand bezeichnet. Wir haben so eine paternalistische Wohlfahrtsdigitalisierung. Also überall wird digitalisiert. Man will es ja auch gut machen, aber macht es alles nach Verwaltungskriterien. Das war so ein bisschen das Beispiel, was wir gerade gehört haben. Man denkt von sich aus. Und wenn dann von außen aber kein Input kommt, ist es ein Problem. Also das wären so vier grundsätzliche Modelle, in denen eine sozialpolitische Digitalisierung langlaufen kann. Die sollten wir uns im Hinterkopf behalten, weil ich will es nur zu ein paar Beispielen durchbuchstabieren. Ich muss mal auf die Uhrzeit gucken. Ja, ich bin noch gut in der Zeit. Also, nochmal, wenn man diese. Und jetzt will ich das ein bisschen erweitern. Also diese Digital, man könnte es als fast so als eine Art Digitalisierungsregime bezeichnen. Die kann man natürlich kombinieren mit anderen Regimeideen. Ich will jetzt nur mal auf zwei herausgreifen, einen ganz kurz abhandeln, einen etwas ein klein bisschen ausführlicher. Wer hier durch meine Schule gehen musste, der wird gar nicht umhin gekommen sein, sich mit Wohlfahrtsregime zu beschäftigen, weil das für mich ein zentrales Erklärungs- und Deutungsmuster ist für moderne sozialpolitische Systeme. Da gibt es das Klassische von Espping Anderson, da gibt es diverse Weiterentwicklungen. Die Grundidee ist, nach welchen Normativen werden Institutionen konfiguriert? Da gibt es dann eben die drei Klassiker: liberales, konservatives, sozialistisches oder sozialdemokratisches. Und ich habe dann noch das garantistische, menschenrechtsbasierte hinzugefügt. Also Wohlfahrtsidee. Wohlfahrtsidee. Und die Idee ist immer, wer trägt eigentlich dann die Risiken, die sozialen Risiken? Wie werden die verteilt? Und die zentralen institutionellen Ressourcen für diese Regimeideen sind natürlich dann Einkommen, sind Leistungen, sind soziale Rechte. Das ist das, was in der Sozialpolitik üblicherweise verhandelt wird. Bei Nachhaltigkeitsregimen, das will ich jetzt nicht wirklich, für die will ich nur andeuten, da geht es eigentlich um die Frage der Temporalisierung. Wir werden künftige Folgekosten, also Folgekosten, die noch nicht jetzt entstehen, sondern künftig entstehen, wo werden die eigentlich zugerechnet? Wie werden die verwaltet? Und das sind dann ökologische, soziale und institutionelle Ressourcen, die jetzt im Einzelnen nicht aufführen werde, die aber Zusammenhang haben, weil an bestimmten Punkten gibt es da Gemeinsamkeiten, nämlich die Frage, wenn man zwar die Digitalisierungsfolgekosten berücksichtigt, wenn bestimmte Maßnahmen schieflaufen und Dinge, das ist ein ähnlicher Gedanke, wer übernimmt eigentlich die Folgekosten von irgendwas? Da kann man nicht sagen, da kann man versicherungsmathematisch rangehen, Risikolagen machen, aber ganz einfach ist es nicht, weil manchmal sind eben Ursachen und Wirkungen nicht direkt zuzuordnen. Und Digitalisierungsregime, das, was ich gerade eben an diesem Vierfelderschema explizierte, wie werden Daten, Infrastrukturen und KI organisiert? Und nochmal, die Ressourcen sind dann Daten, digitale Infrastruktur, algorithmische Steuerung. So, was heißt es weiter? Warum sind Digitalisierungsregime relevant? Weil sie institutionell gestaltbar ist, weil unterschiedliche Regime, erinnern sich diese vier Regimetypen, unterschiedliche sozialpolitische Wirkungen haben. Jetzt will ich ein Beispiel bringen, ein Beispiel, an dem ich selber mitwirke, das ist das sogenannte ISTS, Integriertes Steuertransfersystem. Das ist ein Modell, was ich mal mit einem Kollegen von meinem Institut, vom ISE und vom DIW, mit dem Stefan Bach entwickelt hat, im Auftrag des DIFIS, des Deutschen Instituts für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. Und dieses ISTS haben wir letztes Jahr vorgestellt. Wir haben dazu jetzt auch ein paar Workshops gemacht, die will ich jetzt nochmal erwähnen. Die Idee, damit man so ein Beispiel sieht, wie wir uns gedacht haben. Die Idee ist: Problemlage, zersplittertes sozialpolitisches System, hohe Nichtinanspruchnahme, Grenzbelastung zu hoch für viele Gruppen, Absicherung von Erwerbstätigen im Zentrum, aber nicht von Nichterwerbstätigen. Das sind die Probleme. Und die Frage war: Kann man eigentlich sich vorstellen, also der Ausgangspunkt der ganzen Diskussion war auch die Diskussion um die Grundsicherung. Kollege Wilke, Felix und ich, wir haben vor 2 Jahren mal ein Buch veröffentlicht, einen sehr schönen Bericht, übrigens von Stefanie Börner drin, zum Thema Der weite Weg zum Bürgergeld. Da ging es um diese Bürgergeldreform, die damals frisch eingerichtet worden war. Sie ist jetzt schon wieder abgeschafft worden. also durch Begriff Grundsicherung ersetzt worden. Und die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit diesem Feld und wie hängt, also bleibt es dabei, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das werden wir gleich nochmal sehen, sollen wir diese Zweispaltung, die wir im Großen und Ganzen haben, nämlich zwischen erwerbsbezogenen lohnarbeitsorientierten Systemen auf der einen Seite und bedarfsorientierten Sozialhilfetypus-Systemen, sollen wir diese Zweiteilung durch Digitalisierung noch vertiefen oder soll die nicht eher aufgelöst werden? Das ist eigentlich die dahinter steckende normative und sozialpolitische Frage. Lassen wir mal die anderen Teilsysteme außen vor, die aber auch eine Rolle spielen. So, und jetzt bin ich in der Zeit, ich kann da gar nichts erkennen. Was steht da drauf? Das kann man aber nicht lesen, wollte ich gerade sagen. Also, okay, was Leute mit schlechten Augen lesen. Gut, also, na, kann man das? Bringt das etwas? Ist Digitalisierung eine Ermöglichungsbedingung? Da will ich jetzt im Einzelnen auf dieses Modell nicht eingehen. Also, die Idee war eben, vom integrierten Steuertransfertarif ein Basisgeld, also ein Teilgrundeinkommen an jeden auszuschütten, wie das Kindergeld, Kinderbasisgeld und eine Wohnkostenkompensation, also automatisch auszuschütten. Und die Frage ist eben, bringt da eine digitale Infrastruktur, bringt es etwas? Die Stichworte dazu sind No-Stop-Shop oder One-Stop-Shop. Also, dass man nur einmal seine Daten eingeben muss, dann werden sie immer weiter verarbeitet, was heute nicht der Fall ist, ne, in der Regel. Und wohl, ne, also bringt es da etwas, das war der Grundgedanke. Und jetzt will ich das nicht vertiefen aufgrund der Zeit, mir ist gerade was Grünes gezeigt worden. Ein Grün ist eigentlich eine schöne Zeit, eine schöne Farbe, aber nützt nichts, ich nehme es jetzt trotzdem ernst, auch wenn ich es nicht lesen konnte. Drei Entwicklungspfade wiederhole, wo soll es eigentlich hingehen? Eine rasender Stillstand. Also wir machen eigentlich nichts. Wir werden immer effizienter, effizienter, machen aber keine Strukturreformen. Wir machen das Gegenteil, Erosion. Wir machen immer mehr Kontrolle und wir machen folgender Plattformlogik. Und die dritte Fahrt wäre, wir machen eine Transformation, versuchen Integration verschiedener Systeme zu befördern, soziale Rechte zu stärken und demokratische Governance zu stärken. Und letzten Punkt, menschliche KI, wie hängt das zusammen? Da habe ich schon ein Stichwort angesprochen gehabt, Human in the Loop. Da muss man einfach Europa loben, die DSGVO, also die deutsche Datenschutzgrundverordnung und andere Sachen sind ein wichtiger Beitrag dabei, diese Verfügung über Daten überhaupt als ein politisches Thema aufrechtzuerhalten, aber nicht geringschätzen. Und das spielt jetzt auch für diese Fragen für Transparenz, für Fairness, für Rechenschaftspflicht eine Rolle. Unterstützung statt Ersetzung wäre das Stichwort. So, jetzt sind wir letzte Folie. Zeit wird eingehalten. Also, mein Fazit: Digitalisierung ist keine sozialpolitische Reform an sich, wohl aber unter geeigneten institutionellen Bedingungen ein entscheidendes Medium sozialpolitischer Reformen. Der zweite Punkt ist, die Herausforderung besteht da nicht darin, den Sozialstaat zu digitalisieren, sondern die Digitalisierung sozialstaatlich zu gestalten. Und der letzte Punkt, ob Digitalisierung sozialen Fortschritt ermöglicht, erscheint sich deshalb nicht in der Technologie selbst, sondern Institutionen, die ihre Entwicklung und ihren Einsatz politisch gestalten. Ganz herzlichen Dank für Ihre und für eure Aufmerksamkeit.